Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Soka Fußball in Afrika. Unsere WM-Vorschau geht weiter. Euch grüßen mal wieder Martin und Jonathan. Und wen haben wir uns denn diesmal vorgenommen, Jonathan?
Ja, heute gehen wir mit Südafrika ins Rennen. Eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die sie genommen haben in den letzten Jahren. Und ja, wenn man, glaube ich, gerade an Südafrika denkt und auch mit Fußball bezogen, denkt man natürlich an die tolle WM 2010, die in Südafrika war, die Heim-WM. Und es war ja auch das letzte Mal, als die Südafrikaner bei einer Weltmeisterschaft dabei waren als WM-Ausrichter.
Und wenn man so ein bisschen auf Social Media unterwegs ist, dann liest man ja auch ganz oft, beste WM aller Zeiten, so, da war wirklich der Vibe so richtig da und auch was da für Spiele aufgelaufen sind, was für Stories passiert sind, alleine schon im Auftaktspiel. Hast du da noch so ein bisschen was im Kopf, an was denkst du zuerst, wenn du an die WM 2010 zurückdenkst?
Ja, also ich muss auch tatsächlich an das Auftaktspiel erinnern. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, dass es sehr, sehr spannend war, auch im Vorfeld, weil es ja auch das erste Mal war, dass eine afrikanische Nation eine WM austragen durfte und dass es auch etwas umstritten war. Und dennoch war das einfach ein sehr, sehr cooler Vibe gewesen. Ich erinnere mich auch an das Spiel an die Südafrikaner, als sie dann auch in Führung gegangen sind. Irgendwann in der zweiten Halbzeit hat Tshabalala das 1-0 gemacht und sind sie auch alle zur Kurve und haben da getanzt. Und das war auch so ein bisschen die Eröffnung gewesen für das Turnier 2010. Und es war wirklich ein tolles Turnier gewesen. Ich glaube, da war ich 11 oder 12 Jahre alt und habe da echt tolle Erinnerungen. War so wirklich das erste Mal, dass ich sowas wahrgenommen hatte an WM. Ich meine, klar, 2006 war auch so vor meiner eigenen Haustür in Kaiserslautern. Da war ich aber etwas jünger gewesen, habe da ein paar Erinnerungen noch. Aber 2010 war wirklich so das erste Mal, wo man das einfach wahrgenommen hat und die Bilder im Stadion mit der Vuvuzela auch 90 Minuten lang. Also das war schon eine tolle Sache gewesen. Und wie gesagt, das Traumtor von Tshabalala beim 1-0 Auftaktspiel, das war ja gegen Mexiko gewesen, da werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Das war auch echt cool und war einfach eine tolle WM insgesamt.
Ich glaube, es ist ja auch ein Erfolgssignal, wenn die größte Diskussion ist, ob die Vuvuzelas jetzt nerven oder ob sie oder ob sie zu dem Vibe beitragen. Ich denke, wenn das schon der größte Diskussionspunkt ist, das zeigt, dass bei dem Turnier doch einiges richtig gelaufen ist. Und da können wir ja dann gleich mal den Bogen spannen. Jetzt hat 16 Jahre später, du hast es schon angesprochen, zum ersten Mal wieder dabei. Das Team aus Südafrika kommt aus einer, ja, sagen wir mal, schlechteren Periode. Nach der WM hat man diese Dynamik nicht mitnehmen können. Und deswegen freuen sich die Südafrikaner. Ich habe auch mal ein bisschen rumgefragt bei den Kontakten, die ich habe. Und alle sagen, zumindest die Fußballbubble, ja, man muss ja auch sagen, Rugby ist ja immer noch Volkssport. Und man muss sich da auch so noch ein bisschen mit dem Cricket rumstreiten. Aber wer es mit Fußball hält in Südafrika, der freut sich unglaublich. Der freut sich, dass endlich mal wieder Bafana bei der WM dabei ist. Da können wir ja gleich mal so ein bisschen reingehen, weil das Ganze in Südafrika trotzdem nicht so einfach ist zurzeit. Wenn man das Ganze von außen verfolgt, dann kriegt man viele Streitigkeiten im Verband mit. Ist auch so, dass es im März jetzt bei einer Sitzung der Führungskräfte des Verbandes zu einer Schlägerei gekommen sein soll, das dann auch relativ schnell an die Presse durchgestochen wurde. Also ja, das ist so traurig, es klingt, aber man wird so ein bisschen den afrikanischen Klischees da so ein bisschen gerecht, dass Chaos im Verband herrscht, dass sich nicht eben rein auf das Sportliche konzentriert werden kann und das auch so ein bisschen, ja, diese Euphorie auch ein bisschen überstrahlt, weil man hat diesen SAFA-Präsidenten, also den Verbandspräsidenten Danny Jordan, der jetzt in seine vierte Amtszeit gehen will, aber er ist eine sehr umstrittene Person. Er soll Reformen blockieren, ziemlich viel Macht an sich gerissen haben und eben auch Leute in Positionen gehoben haben, die da eigentlich gar nicht hingehören. Und da hat sich jetzt eine Opposition gebildet, die sich Save Our Soccer nennt und die hat sich eben auf die Fahne geschrieben, sie wollen unbedingt diese vierte Amtszeit von Jordan verhindern. Und ja, das findet aber erst nach der WM statt. Deswegen wird es wahrscheinlich auch ehrlicherweise relativ wichtig, wie das Team auch abschneidet. Weil bei einer enttäuschenden Performance wird Jordan wahrscheinlich nochmal ein Stück weit mehr unter Druck geraten. Deswegen kann man da auch wieder den Sport und die Sportpolitik leider nicht so ganz trennen. Und wenn man allgemein an Südafrika jetzt gerade denkt, ist es ja eine trotzdem leicht angespannte Situation im Land. Es gibt immer wieder Spannungen zwischen dem weißen Bevölkerungsteil, dem schwarzen Bevölkerungsteil, das zieht sich einfach seit der Apartheid immer noch durch und es ist immer noch eine gespaltene Gesellschaft. Aber wir haben es ja auch schon das letzte Mal beim Kongo besprochen, was so ein Fußballturnier für eine Wirkung haben kann. Und ich denke mal, da hoffen wir auch mal wieder, dass vielleicht Bafana ein bisschen was dafür tun kann, dass da vielleicht Lager, die sich aktuell nicht so friedlich gegenüberstehen, ja, sich gemeinsam in der Mannschaft vereinen können, oder?
Ja, definitiv. Fußball verbindet einfach. Das sieht man einfach in ganz vielen Nationen. Ob das jetzt bei Südafrika ist oder bei Kongo oder auch hier in Deutschland, wenn ich an die Europameisterschaft 2024 denke, was eine Symbiose sich da entwickelt hat innerhalb des Landes. Also da kann schon immer viel passieren und es wäre einfach nur wünschenswert, dass die Dinge sich verbessern, dass die Dinge sich ändern, weil ich glaube, Südafrika, die haben da wirklich ein Potenzial, das ausgeschöpft werden kann, aber natürlich müssen da wieder gute Strukturen hergestellt werden, ganz klar. Und mal gucken, wie die Dinge sich da entwickeln werden. Aber ich hoffe einfach nur, dass Südafrika da einfach einen guten und gesunden Weg findet, weil, wie gesagt, es ist ein tolles Land auch. Ja, da ist man auch, glaube ich, gerne im Urlaub. Also ich glaube, die haben einiges auch zu bieten als Nation selbst und auch als Fußballnation, auch wenn andere Sportarten natürlich vorne dran sind. Und dennoch, wenn man einfach nochmal zurückblickt an 2010, da hat man ja gesehen, was ein Potenzial ist in diesem Land. Und ich hoffe einfach für Südafrika, dass die Dinge sich zeitnah sich verbessern werden und dass sie demnächst ihr Potenzial ausschöpfen können, dass sie weiterhin bei Weltmeisterschaften teilnehmen können und auch generell beim Afrika Cup auch da ihr Stempel aufdrücken können, weil da ist auf jeden Fall Potenzial und das werden wir auch, glaube ich, demnächst gleich besprechen hier.
Ja, kurz bevor wir dann noch auf das wirklich rein Sportliche kommen, wollen wir noch einmal hier kurz auf den Edelfan eingehen, in dem Fall den weiblichen Edelfan von Bafana Bafana, nämlich Mama Joy. Ich denke, wenn ihr Bilder von ihr seht, dann wird sie jeder schon mal bei einem Afrika Cup in den Zuschauerrängen gesehen haben. Sie ist einfach legendär und auch um sie gab es, genauso wie bei Kongo um Lumumba Wehr, große Diskussionen, weil der Verband diesmal eben ihre Reise in die USA, Mexiko und Kanada nicht finanzieren wird. Da sprechen wir wieder über Jordan und die Entscheidungen im Verband. Aber das hat wirklich so ein Stück weit Diskussionen auch in der Gesellschaft ausgelöst. Und letztendlich ist es jetzt so, dass eine Lösung gefunden wurde über andere Sponsoren, über Menschen in Südafrika, die dann Crowdfundings gemacht haben, um eben ihre Reise zu finanzieren. Weil einfach eben auch, wie wir es letzte Woche besprochen haben, so ein Stück weit Kultur nach Amerika gebracht werden soll, die afrikanische Kultur. Und da sind einfach diese Fans, die sich verkleiden, die sich in traditionellen Kostümen zeigen, einfach essentiell. Und deswegen freuen wir uns, dass wir auch 2026 Mama Joy sehen werden. Aber genug jetzt um das Drumherum. Wollen wir mal auf den Weg in der WM-Qualifikation eingehen. Und da würde ich gleich mal an dich übergeben. Du hast dir ja wahrscheinlich schon ein paar Highlights und ein paar Spiele auch aus der WM-Quali angeschaut. Was ist dir denn so aufgefallen auf dem Weg zur WM bei Südafrika?
Also die Südafrikaner, muss man sagen, die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht über die WM-Qualifikation. Die sind ja schon, als es um die WM-Qualifikation 2022 ging, nach Katar waren sie ja schon knapp dran gewesen, haben eigentlich einen sehr pragmatischen Weg genommen, haben eher sehr, sehr defensiv gestanden. Ich glaube, es liegt auch an dem Trainer Hugo Prost, der auch einfach sehr die Defensive bevorzugt. Das ist auf jeden Fall auch, ich glaube, der war ja selbst auch früher Innenverteidiger gewesen. Ich glaube, wenn du selbst Innenverteidiger warst und dann Trainer bist oder Trainer wirst, dann achtest du natürlich wahrscheinlich eher auf diese Dinge. Von daher war das relativ knapp gewesen damals, 2021, als sie es knapp verpasst haben, sind da hinter Ghana gekommen. Und und dann muss man sagen, dass sie einen anderen Weg gewählt haben und auch so eine Balance gefunden haben zwischen trotzdem eine gute defensive Struktur und dennoch einen Ansatz nach vorne zu wählen, der auch für einen attraktiven Fußball steht. Manchmal ist es auch wirklich Wild West, muss man sagen, bei den Südafrikanern, wie sie spielen, weil wenn sie mal Angriffe initiieren, dann wirklich gnadenlos nach vorne, haben die Box wirklich auch vorne mit 5, 6 Spieler besetzt. Und ja, das geht auch manchmal dann hin und her. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Spiele, gerade auch dann bei der Weltmeisterschaft, weil ich glaube, die können immer für ein paar Highlights sorgen, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich kann mir schon vorstellen, dass es spannende Spiele wird. Und zu der WM-Qualifikation muss man sagen, dass die ja einfach souverän da durchgegangen sind. Klar hatten sie auch mal einen Patzer drin gehabt gegen Ruanda am zweiten Spieltag, aber haben gegen Benin 2-1 gewonnen gehabt, was relativ knapp war und dennoch verdient. Und dann hatten sie das dritte Spiel gegen Nigeria gehabt, in Nigeria, und da haben sie 1-1 gespielt. Und ja, das war dann auch so ein Schlüsselmoment gewesen für die Südafrikaner, um zu zeigen, dass sie auch gegen Top-Mannschaften mithalten können. Und ja, Nigeria war auch in dieser Gruppe jetzt nicht allzu gut, immer wieder Patzer drin gehabt. Und dementsprechend haben die Südafrikaner das eigentlich wirklich sehr, sehr gut genutzt gehabt, haben dann ja 3-1 gegen Zimbabwe dann gewonnen und haben dann auch mehrere Spiele dann in Folge gewonnen, auch nochmal gegen Nigeria 1-1. Und man sieht es ja auch in der Tabelle letztendlich, dass sie dann auch viel, viel mehr Tore erzielt haben. Genauso wie Nigeria, die eine viel, viel bessere Offensive hat. Aber da haben sie einfach durch ja, Personal und die Art und Weise, wie sie spielen, haben sie es geschafft, trotzdem gefährlich zu werden. Ja, die haben jetzt in 10 Spielen 15 Tore gemacht, Nigeria auch. Aber ja, die haben dann in den entscheidenden Momenten, gerade gegen Nigeria, ja, die nötigen Punkte dann geholt und haben sich dann überraschenderweise, muss man ja schon sagen, sich dann qualifiziert. Aber die haben einfach einen, ja, neuen Weg eingeschlagen, der da gut funktioniert hat. Wie gesagt, manchmal sehr, sehr wild. Aber die haben sich damit belohnt, weil sie einfach einen viel, viel mutigeren Fußball spielen und auch einen anderen Ansatz gewählt haben als bei der vorherigen Qualifikation, wo es darum ging, sich für ja, Katar sich zu qualifizieren.
Und man muss ja auch sagen, klar, man ist nicht als Topfavorit reingegangen, aber wenn die anderen patzen, dann musst du halt auch da sein. Und Nigeria hatte halt einfach zum Start große Probleme. Da gab es ja die ganze Zeit Trainerwechsel damals, bis jetzt halt auch Eric Chelle reingekommen ist als Trainer, wo ich sage, die Mannschaft hat schon nochmal einen Sprung gemacht unter ihm, aber er ist halt einfach zu spät gekommen. Und man hat am Anfang auch gegen Benin eben heftige Patzer drin gehabt bei Nigeria, und Südafrika war da. Was man aber auch noch erwähnen muss, dass man ja im März 2025 tatsächlich 3 Punkte abgezogen bekommen hat, weil man eben übersehen hatte, dass Teboho Mokoena im Spiel gegen Lesotho gar nicht einsatzberechtigt gewesen wäre, weil er eigentlich eine Gelbsperre hatte, was dann im Nachhinein hochgekocht ist und die Punkte eben dann Lesotho anerkannt wurden. Also muss man sagen, man hat sich trotz dieses leichtsinnigen Fehlers und diesem ja doch organisatorischen Fehler, wo ich als Trainer ausrasten würde, wenn mein Technical Staff solche einfachen Sachen nicht berücksichtigt und mir deswegen diese WM-Chance verringert. Man hat sich trotzdem durchgesetzt. Und was ich auch beeindruckend finde, es ist ja wirklich auf diesen letzten Spieltag dann nochmal zugelaufen. Und es hat sich so ein bisschen zugespitzt. Nigeria ist immer näher rangekommen, eben auch durch diese 3 abgezogenen Punkte. Aber man hat halt standgehalten. Man hat 3-0 gegen Ruanda gewonnen. Ruanda auch, kann auch eine mega unangenehme Mannschaft sein. Und deswegen, ja, ein beeindruckender Weg jetzt auch zur WM und eine Bestätigung von der Arbeit von Hugo Broos, die aber noch nicht von allen Fans so richtig gewertschätzt wird, sagen wir mal, weil im letzten entscheidenden Spiel eben gegen Ruanda, was ich gerade angesprochen habe, waren nur 13.000 Zuschauer im Stadion in Mbombela. Und wer hier schon länger bei dem Podcast dabei ist, der hat vielleicht auch die Folge mit Moritz Kossmann damals 2024 gehört, der ja 20 Jahre in Südafrika im Fußball gearbeitet hat und der schon auch erklärt hat, ja, wenn du halt außerhalb von Johannesburg, Durban oder Kapstadt spielst, dann wird es schon schwierig, weil einfach in diesen ländlichen Regionen auch der Rugby sehr dominant ist. Und dann wird es schon schwer, Leute ins Stadion zu bewegen. Also das hat Bafana Bafana noch nicht geschafft. Auch einfach, weil man viel kaputt gemacht hat, vielleicht in der Zeit zwischen 2010 und 2020 sowas, dass viel Vertrauen verloren gegangen ist, was man sich aber jetzt hat, Stück für Stück zurückarbeitet und die Fans eben auch Stück für Stück wieder in das Lager von Bafana Bafana holt. Und da können wir eigentlich gleich weitergehen im Kalender, denn eigentlich, ja, sagen wir mal, nach der WM-Quali, beziehungsweise mittendrin, lag ja auch noch dieser Afrika-Cup im Januar. Und wie hast du sie da gesehen? Wie hast du da ihre Performance wahrgenommen?
Auch da sind sie ihrer ja, muss man schon sagen, Favoritenrolle in dieser Gruppe gerecht geworden. Haben auch ja, wieder wild gespielt, muss man sagen. Also, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf, wie sie performen werden. Das erste Spiel ist ja 2-1 ausgegangen gegen Angola, die ja mittlerweile sich auch, ja, sich Stück und Stück sich mehr etablieren wieder beim Afrika Cup. Deswegen war das auch nicht so einfach gewesen. Gerade sowieso für die Favoriten ist es nicht so einfach, gerade beim Afrika Cup, sich da durchzusetzen, weil du einfach nicht diese Vorbereitungszeit hast, weil du ja einfach eine geringe Zeit hast, um dich da einzuspielen, einzutrainieren. Und letztendlich, was der Vorteil ist, aber für die Südafrikaner, dass sie ja auch sich in den Vereinen sich ja so ein bisschen kennen. Und dementsprechend ist da schon ein Vorteil, den sie dann noch haben und auch ziehen. Und dementsprechend, ja, war das auch eine gute Reise, die sie genommen haben, auch wenn sie sich vielleicht mehr vorgestellt haben. Die sind da knapp ausgeschieden gegen Kamerun. Ich habe mir da letztens nochmal das Spiel angeschaut. Komme ich gleich aber nochmal dazu. Jedenfalls gegen Ägypten. Knapp verloren gehabt, ja, und da merkt man halt schon, dass die Südafrikaner da ein bisschen Probleme haben, Spiele selbst zu kreieren, viel in Ballbesitzphasen zu kommen. Ägypten auch eher eine Mannschaft, die aus dem tiefen Block agiert, gerade mit Marmoush und mit Salah, die dann gerne Nadelstiche dann setzen. Und ja, da waren sie gefordert gewesen. Südafrika haben es dann nicht geschafft gehabt, da ja diesen Block dann durchzubrechen und dann, ja, durch die Qualität, die Ägypten vorne hat, haben die dann das Spiel verloren gehabt, aber dann gegen Zimbabwe, und das meine ich halt, haben sie dann 3-2 gewonnen gehabt, auch ein Hin und Her gewesen. Also es ist dann immer ein Schlagabtausch und diese Balance müssen sie, glaube ich, noch finden bis zur Weltmeisterschaft. Aber ich denke, ein erfahrener Mann wie Hugo Broos wird das auf jeden Fall noch hinkriegen. Und ja, wie ich schon eingangs jetzt gesagt habe, gegen Kamerun war es schon schade gewesen tatsächlich, weil die haben sehr gut angefangen, die waren sehr, sehr gut im Spiel drin, haben da auch die Balance gefunden gehabt, hatten auch da viel mehr Ballbesitz gehabt, aber mit einem klaren Plan. Also die haben dann viel auch übers Zentrum gespielt, über die Halbräume. Und dann geht es relativ schnell nach vorne bei denen. Und die haben die Möglichkeiten und die Chancen nicht genutzt. Hatten aber auch ein Abseitstor gemacht, was knapp war. War, glaube ich, Forster, der dann das Tor gemacht hat. Hat leider nicht gezählt. Und dann, ja, immer mehr und mehr ist dann aber Kamerun auch da besser ins Spiel reingekommen und hat dann kurz vor der Halbzeit das 1-0 gemacht und danach das 2-0. Und dann, ja, war Bafana schon da ein bisschen gebrochen gewesen und hatten dann Schwierigkeiten gehabt, ins Spiel reinzukommen, auch wenn sie dann noch einen Anschlusstreffer gemacht haben. Relativ kurz vor Schluss, aber es war zu spät. Und ja, haben dann leider da 2-1 verloren im Achtelfinale gegen Kamerun. Und da muss ich aber sagen, die haben schon gezeigt, was sie können. Ich war dann sehr überrascht gewesen, weil die haben da schon eine längere Ballbesitzphase gehabt, mit 3, 4, 5 Bälle, wo sie dann einfach den Gegner so ein bisschen gelockt haben. Und dann relativ schnell über Halbräume, übers Zentrum und dann geht es halt relativ schnell nach vorne. Also ist jetzt nicht so, dass sie den Gegner zurechtlegen wollen, wollen aber den Gegner so ein bisschen locken und dann relativ schnell in die vorletzte und in die letzte Zone. Das ist da relativ das Ziel von denen. Und das haben sie eigentlich sehr gut gemacht gegen Kamerun, vor allem in der ersten Halbzeit. Hat aber dann leider nicht gereicht, weil die dann defensiv schon Probleme haben, ne? Und ja, da werde ich gerne später nochmal kurz zu sprechen kommen, wo es dann auch ein bisschen hapert und wo sie noch dran arbeiten müssen.
Ich habe tatsächlich das Spiel im Stadion verfolgt. Das war, muss ich auch sagen, also da teile ich auf jeden Fall deine Einschätzung. Am Anfang haben sich auch so ein bisschen alle auf der Medientribüne angeschaut. Okay, das ist jetzt nicht das Spiel, das wir erwartet haben, weil eigentlich ist ja schon Kamerun leicht favorisiert gewesen. Und am Ende hatte ich auch so das Gefühl, dass einfach diese individuelle Qualität von Kamerun an dem Tag auch so ein bisschen ausschlaggebend war, weil Mbeumo einfach. Ich fand ihn überragend beim Afrika Cup, den gesamten Afrika Cup, aber auch Cofane, wie er immer an der Abseitslinie gelauert hat, wie er sich aber auch ins Spiel eingebunden hat. Also es war auch echt ein cooles Spiel, sehr kurzweilig im Stadion. Und da haben sie mich auch beeindruckt. Und wen du ja auch schon angesprochen hast, ist Lyle Foster vorne im Sturm. Der hat ja auch so eine besondere Geschichte mit Bafana Bafana. Er ist ja der vielleicht in Europa bekannteste Name, weil er eben beim FC Burnley in der Premier League spielt. Aber er ist auch sehr umstritten in Südafrika, weil er eben den Afrika Cup 2024 in der Elfenbeinküste damals abgesagt hat, weil er gesagt hat, ich will mich auf meinen Club konzentrieren, ich will mich auf meine Clubkarriere konzentrieren. Und das haben ihm die Leute schon ein bisschen übel genommen und sich auch gemerkt. Aber jetzt habe ich das Gefühl, mit diesem Afrika Cup, wo er ja doch gut gespielt hat und endlich auch mal im Nationaltrikot überzeugt hat, dass er vielleicht auch wieder ein paar Fans auf seine Seite gezogen hat. Deswegen wird er auch wichtig sein, ja, weil, wie wir ja auch in dem Spiel gesehen haben, du brauchst Unterschiedsspieler bei so einem Turnier. Und er ist so einer der wenigen Kader, wo ich sage, der kann auch mal was kreieren, der kann vielleicht auch mal aus wenig ein Tor machen. Aber was auch eine Erkenntnis war, Superstar Ronwen Williams im Tor, der vielleicht oder definitiv wahrscheinlich beste Keeper, der auf dem afrikanischen Kontinent spielt, war nicht so überragend wie 2024, wo er wirklich das Team ja fast ins Finale getragen hat, wo man erst im Halbfinale im Elfmeterschießen an Nigeria gescheitert ist. Und das hast du auch gemerkt, dass er nicht die Sicherheit ausgestrahlt hat, dass er nicht dieses Selbstvertrauen ausgestrahlt hat, was die Mannschaft eigentlich von ihm braucht. Und wenn ich dann auch noch ansprechen will, bei diesem Afrika Cup waren zwei Talente, wobei bei Oswin Apollis, der ist jetzt 24, ist immer so eine Frage, wann ist man Talent, wann ist man raus aus diesem Talente-Alter? Aber er war richtig stark beim Afrika Cup, wohingegen Relebohile Mofokeng, der ja wirklich als der das kommende Gesicht der Mannschaft gilt, nicht so überzeugt hat. Der hat noch ein bisschen gebraucht, hat wenig Einsatzminuten auch bekommen, wenn er reingekommen ist, hat wenig Impact gehabt. Aber auf der anderen Seite, er ist auch erst 20 und wird diese Wettkampfhärte erst noch, muss sich die erst noch so ein bisschen holen. Und da sind wir ja schon eigentlich ganz gut in der Diskussion rund um die Mannschaft. Und auch da kann ich deinen Satz von vorhin aufgreifen. Es ist einfach eine Mannschaft, die auch aus Blöcken so ein Stück weit besteht. Also du hast den Sundowns-Block, du hast den Block von den Orlando Pirates, also von den aktuell zwei besten Clubmannschaften im Land. Und die stellen das Gerüst der Mannschaft, weil drumherum, du hast nicht so viele Legionäre in Europa wie vielleicht die anderen WM-Teilnehmer aus Afrika. Und das ist aber auch begründbar, nämlich dadurch, dass die heimische Liga vielleicht nach Ägypten die zweitbeste auf dem Kontinent ist. Ich hoffe, die Marokkaner verzeihen es mir, dass ich die Botola Pro jetzt darunter eingerankt habe. Aber es ist einfach eine starke Liga, in der auch gute Gehälter bezahlt werden, was dann auch einfach dazu führt, dass die besten Südafrikaner nicht zwangsläufig in Europa spielen, sondern eben noch in der heimischen Liga zu finden sind, unter guten Voraussetzungen in großen Stadien. Und eben der angesprochene Ronwen Williams ist einer davon. Aber ja, mein absoluter Lieblingsspieler, wirklich vielleicht sogar in ganz Afrika, ist auf jeden Fall Thibaut Mokoena im Mittelfeld. Den fand ich schon beim Afrika Cup 2024 überragend. Den fand ich bei der Club-WM herausstechend für die Sundowns. Und ihn finde ich einfach richtig krass. Und da gibt es ja auch die Geschichte, dass es nach dem Afrika Cup 2024 ein Angebot aus der Premier League gegeben haben soll für ihn. Und er sich bewusst entschieden hat, nein, ich bleibe bei den Sundowns, das ist mein Verein, ich bleibe in meinem Heimatland. Und ich kann es auch so ein Stück weit nachvollziehen, weil er verdient gutes Geld bei den Sundowns, das muss man ehrlich zugeben. Und er ist dort halt nicht einer von vielen, sondern er ist der Superstar, der zentrale Spieler. Und sowohl im Club als auch in der Nationalmannschaft der Taktgeber. Deswegen ja ein Spieler, auf den jeder definitiv achten sollte. Ist zwar schon 28, glaube ich, aber einfach richtig guter Mann. Und was fällt dir noch so zur Mannschaft ein? Welcher Spieler ist dir vielleicht auch ein bisschen in den Kopf?
Also du hast ja schon die meisten erwähnt, wenn ich auch einfach richtig cool finde, ist spielt auch bei den Sundowns, ist Mudau, der Außenverteidiger, also der marschiert hoch runter, das ist wirklich Wahnsinn. Und er ist auch ein Spieler, der gerne auch in der Box sich dann auffällt, ja, wenn links der Ball ist, startet er trotzdem durch und probiert auch einfach für Personal zu sorgen im gegnerischen 16er, und wenn da der Ball wieder verloren geht, dann sprintet er wieder zurück. Also ist auch ein wahnsinniger Spieler, muss ich sagen. Da bin ich auch gespannt, wie er performen wird. Letztendlich bei der Weltmeisterschaft, auch bei der Club-WM, ist er mir auch schon aufgefallen. Da hat er, glaube ich, auch gegen Borussia Dortmund gespielt. War ein wildes Ergebnis. 3-4 hat, glaube ich, Dortmund gewonnen gehabt. Aber da haben die auch schon gezeigt, dass sie einfach Potenzial haben. Und ja, Bafana sollte man definitiv nicht unterschätzen. Wen ich auch noch auf dem Schirm habe, der eine andere kennt ihn aus der zweiten Liga von Hannover, im Neurocon Innenverteidiger gewesen. Ich glaube, da war ja verletzt gewesen, konnte ja leider beim Afrika-Cup nicht spielen. Hoffe, dass er aber auch ein Teil der Mannschaft sein wird. Ich denke, der kann auch einfach nochmal für eine gute Grundstabilität sorgen. Und ja, der spielt auch auf einem guten Niveau, hat mit Christian Tietz auch ein sehr, sehr guter Trainer letztendlich, den er auch gut fördert und wird auch gefordert. Und dementsprechend, ja, würde ich mir wünschen, dass er bei der WM dabei ist. Ansonsten habe ich einen Spieler noch, das ist Jaden Adams, auch ein junger Spieler. Ich habe ein paar Sequenzen gesehen, also ich finde ihn richtig, richtig gut. Der hatte jetzt auch bei den Testspielen gegen Panama, hat ja Südafrika jetzt im März gespielt gehabt, hat er schon seine Einsätze bekommen. Wie gesagt, ich habe mir auch ein paar Highlights mehr angeschaut. Also ich finde, er ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, also auch perspektivisch, muss ich sagen. Und das war auch das, was ich gesagt habe. Also Südafrika, die haben Potenzial auch für die Zukunft. Auch die Spieler, die du erwähnt hattest, sind auch noch relativ junge Spieler. Also ich glaube, da kann noch was zusammenwachsen bei denen. Und dementsprechend hoffe ich auch, dass Jaden Adams mit dabei ist, mit am Start ist. Den würde ich wirklich gerne mit Mokena, genau, auf der 6 sehen, weil er auch einfach Angriffe initiieren kann, dementsprechend auch sehr flexibel ist, sehr dynamisch ist und ja, würde mich aber sehr, sehr freuen, wenn er mit dabei ist. Also, wie gesagt, es ist eine interessante Mannschaft, ich freue mich sehr drauf und wir werden sehen, was passieren wird, definitiv, ja.
Ja, Moritz hat damals 2024 schon zu mir gesagt, dass er das Gefühl hat, dass dieser ganze 2001er bis 2008er Jahrgang so ein Stück weit eine goldene Generation für Südafrika sein kann und dass er sehr gespannt ist, wie sich diese Mannschaft entwickelt und viele davon entwickeln sich ja sehr gut. Wir haben jetzt über viele junge Spieler gesprochen, aber es gibt auch noch zwei Allstars, die immer für Diskussionen sorgen. In Südafrika lieben sie es natürlich auch, über den Kader zu diskutieren. Da sind auch ganz viele Nationaltrainer unterwegs. Und da gibt es eben immer Themba Tswane, der auch noch bei den Sundowns spielt. Und Temin Kosi Lorch, der jetzt gerade erst nach Libyen, glaube ich, gewechselt ist und vorher bei Wydad Casablanca in Marokko gespielt hat, sind ja 36. Und bei Lorch würde ich mich jetzt gar nicht festlegen, müsste ich nachschauen. Aber auch auf jeden Fall schon Mitte seiner 30er. Haben beide viel Erfahrung. Aber beide haben halt auch diesen Konkurrenzkampf mit dieser neuen Offensivgeneration und waren schon beim Afrika-Cup nicht dabei. Einige haben danach dann gesagt, ah, das war vielleicht die Erfahrung von den beiden, die uns gefehlt hat. Und vielleicht hätte das nochmal den entscheidenden Sprung gegeben. Aber ich glaube einfach auch, bevor wir jetzt gleich zum Trainer kommen, dass er so ein Stück weit einen Umbruch moderiert und wahrscheinlich auch bewusst diese Entscheidung getroffen hat, auf Spieler wie Tswane und Lorch zu verzichten. Zugunsten eben der Talente, die wir schon genannt haben. Einen letzten Namen will ich noch reinschmeißen. Das ist Mbekiseli Mbokazi. Der ist gerade erst in die MLS gewechselt. Auch ein athletischer, ja, ein Monster in der Innenverteidigung. Hat auch schon ein Traumtor aus der Distanz geschossen in der MLS, das dann ein bisschen viral gegangen ist. Ist, glaube ich, jetzt erst im Januar nach Amerika gegangen und da schon in Chicago für ordentlich Aufsehen gesorgt. Also auch ein Spieler für die Zukunft. Deswegen kann man vielleicht sogar sagen, 2026 ist ein Stück weit Aufwärmen, um dann vielleicht 2030 nochmal mit mehr Erfahrung und auch mit den Spielern eben im besten Alter zu einer Weltmeisterschaft zu reisen. Mal sehen, wie es wird. Aber der Trainer heißt seit 2022 Hugo Broos. Du hast schon viel über ihn gesagt, aber was ist dir noch so in seiner Philosophie aufgefallen? Was holt dich bei ihm so ein bisschen ab?
Wie gesagt, er ist ja, sehr, sehr erfahren. Ist schon lange im Fußball dabei, auch im afrikanischen Fußball letztendlich dabei, hat ja auch schon den Afrika-Cup letztendlich mit Kamerun, glaube ich, gewonnen gehabt, ne? Wenn ich mich
genau.
Richtig. Genau. Da war ja damals der Trainer gewesen. Und ja, ich glaube, Kamerun hatte da auch jetzt keine so, so guten Kader gehabt. Und dennoch hat er es geschafft, glaube ich, da ja, das Maximum einfach rauszuholen. Und ich glaube, das schafft er auch jetzt. Wie gesagt, da kommt eine gute Generation. Und ja, dementsprechend ist er jetzt derjenige, der das Ganze zusammenführen muss, das alles natürlich moderieren muss letztendlich. Und ja, ich glaube schon, dass da jetzt so ein Generationswechsel kommt. Und wenn jemand das moderieren kann, dann ist er das. Und letztendlich muss er schauen, wirklich, dass die Balance einfach stimmt und passt zwischen Offensive und Defensive. Was auch sehr, sehr auffällig war, gerade im Achtelfinalspiel gegen Kamerun, dass die ja sehr schnell abschalten tatsächlich, die Südafrikaner. Die haben zwei Gegentore bekommen nach Standards, aber jetzt nicht direkt nach Standards, sondern das waren Situationen gewesen, wo sie dann die Ecke dann geklärt hatten beispielsweise und dann im zweiten Anlauf letztendlich Kamerun nochmal die Chance hatte, Tore zu erzielen. Das war zweimal gewesen, ich glaube einmal durch einen eigenen Eckball, einmal durch einen Eckball von Kamerun, wo sie einfach dann in der zweiten und in der dritten Aktion einfach nicht da sind. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass er das ja hinbekommt, dass die Umschaltmomente sowohl offensiv als auch defensiv gegeben sind und ja, das Spiel nach vorne belebt wird und einfach da ein gutes Gleichgewicht dann auch haben. Und Hugo Brust, glaube ich, traue ich das auf jeden Fall zu. Ich denke, er wird es auch ganz klar wissen. Und dementsprechend glaube ich, dass es ein Trainer ist, der ja auch mit Südafrika für die eine andere Überraschung sorgen kann. Ja, definitiv. Bin da sehr gespannt, wie sie sich aufstellen werden. Und das wird sehr spannend zu sein, wie die Prinzipien letztendlich übertragen werden auf die Spieler, die er der Mannschaft mitgeben wird.
Ja, und er ist 74 Jahre alt. Ich glaube, er muss sich nichts mehr beweisen, er muss den Menschen nichts mehr beweisen und ich glaube, er hat sich mittlerweile auch so ein breites Kreuz angeeignet, dass er eben auch viele Diskussionen, wie eben diese Streitigkeiten im Verband gut abmoderieren kann und das Ganze von der Mannschaft fernhalten kann, was halt auch einfach bei so einem Turnier nochmal unglaublich wertvoll ist und gerade auch diese ganzen Diskussionen, weil in Südafrika, da herrscht einfach eine unglaubliche Rivalität zwischen den Fanlagern von Kaizer Chiefs und Orlando Pirates. Und die Kaizer Chiefs, die eigentlich der größte Verein im Land sind, sind einfach so ein bisschen sportlich zurückgefallen. Und keine Spieler von denen für den Afrika Cup zu nominieren, war schon ein halber Skandal, wenn er jetzt wieder keine zur WM mitnimmt. Da braucht man, ja, wie gesagt, ein breites Kreuz, damit man diese Kritik von dem riesigen Fanlager aushält. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Afrika Cup Halbfinale 2024. Jetzt klar, natürlich im Achtelfinale raus, aber trotzdem, wenn man sieht, wo der Fußball herkam, als er übernommen hat, weil er hat einen Trümmerhaufen vorgefunden. Südafrika hat 2021 den Afrika Cup in Kamerun verpasst. Über eine WM hat man damals gar nicht so groß geredet. Er ist halt reingekommen, hat das Ganze relativ pragmatisch angegangen und ja, seitdem funktioniert's und deswegen bin ich, wie du auch, sehr gespannt und gerade dieses Spiel von den Sundowns gegen Dortmund, da ziehe ich meine Hoffnung draus, dass Südafrika genauso mutig und genauso inspirierend auch auftritt. Mit natürlich ein bisschen Wild West, wie du gesagt hast, aber trotzdem ja auch mit einem klaren Ziel und einer Mannschaft, die auf ein klares Ziel gemeinsam hinarbeitet. Das ist schon das, was ich mir von ihnen erwarte. Blickt man nochmal ganz kurz zurück auf die historischen WM-Performances von Bafana Bafana bisher. Da muss man, wenn man weiter zurück in die Geschichte, wird man nicht viel finden, weil man eben bis 1990 wegen des Apartheid-Systems vom afrikanischen Fußball ausgeschlossen war, nicht an den CAF-WM-Qualis teilnehmen durfte. Und dann war es eben so, dass man eine relativ erfolgreiche Ära direkt nach dem Apartheid-System hatte, 96 den Afrika-Cup gewonnen, 98 erstmals bei der WM dabei gewesen, aber 98 und 2002 eben in der Gruppenphase ausgeschieden. Und dann eben 2010, wie wir alle wissen, auch leider knapp in der Gruppe gescheitert. Trotzdem den Grundstein gelegt, weil eben viele Kunstrasenplätze gebaut wurden, strukturell auch so ein bisschen was angeschoben wurde, die Liga weiterentwickelt wurde und davon profitieren eben heute auch davon profitiert Hugo Broos heute mit einer Generation, die so ein Stück weit ja die Kinder der WM sind, muss man ja sagen, die jetzt da, die das ganz zu Kindheitstagen miterlebt haben und wahrscheinlich auch dadurch in großen Teilen zum Fußball gekommen sind, die jetzt hat eben an dieser vierten WM für Südafrika teilnehmen können und in der Gruppe auf Mexiko, Südkorea und Tschechien treffen. Auf den ersten Blick, sage ich mal, jetzt nicht die Übergruppe, aber was sagst du?
Also das ist eine sehr, sehr spannende Gruppe, weil für mich gibt es da keinen so richtigen Favorit, glasklar. Klar, Mexiko, vielleicht durch die Heim-EM, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, haben da wahrscheinlich Vorteile, weil die natürlich gerade das Auftaktspiel natürlich auch zu Hause haben und letztendlich kann das schon ein Vorteil sein für Mexiko. Und dennoch glaube ich, dass es eine sehr, sehr spannende Gruppe ist, weil alle Mannschaften irgendwo ihre Stärken haben, aber auch irgendwie ihre Schwächen. Dementsprechend fällt es mir persönlich schwer, das einzuordnen. Und ja, bin da sehr, sehr gespannt drauf. Aber wie gesagt, ich traue Südafrika zu, dass sie diese Gruppe bestehen, auch da als Erster oder Zweiter durchgehen. Das wird man sehen, aber es ist eine sehr, sehr spannende Gruppe auf jeden Fall. Da gibt es für mich keinen klaren Favorit tatsächlich.
Und man spielt jetzt vor der WM nochmal gegen Panama. Also man hat sich relativ unkreativ gezeigt und gleich mal zwei Testspiele gegen den gleichen Gegner ausgemacht. Was ich auch spannend finde, wie das Team mit der Belastung, mit der Reisebelastung umgeht, weil man ja das erste Spiel, wie du gesagt hast, ist dieses Auftaktspiel in Mexico City. Dann muss man fürs zweite Spiel gegen Tschechien nach Atlanta reisen und dann wieder zurück nach Mexiko fürs letzte Spiel. Geht natürlich allen Teams in der Gruppe so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Südafrikaner, die es ja auch gerade der Sundowns-Block aus der Champions League in Afrika gewöhnt sind, große Distanzen zu reisen und unter unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen zu spielen, damit vielleicht ein bisschen besser umgehen können als jetzt mit Tschechien so ein europäisches Team, das eben an relativ Einheitsklima in Europa, egal wo man jetzt spielt, gewöhnt ist. Deswegen finde ich es auch sehr spannend. Und der Turnierbaum sagt ja auch, wenn sie Zweiter werden, dann erwischen sie auch den Gruppenzweiten, glaube ich, aus der Kanada-Gruppe, die auch nicht eine Übergruppe ist. Das heißt, es wäre jetzt keine absolute Sensation, wenn wir Südafrika im Achtelfinale sehen würden, oder?
Das traue ich denen auf jeden Fall zu. Ich glaube, so auf dem Papier denkt man vielleicht auch, dass Mexiko und Tschechien weiterkommen würden. Nichtsdestotrotz darfst du auch nicht vergessen, Südkorea ist auch eine Mannschaft, die einem wehtun kann, die einfach auch sehr diszipliniert spielen. Das heißt, es wird auch schwer sein, diesen Block zu bespielen, wenn du offensiv den Ball hast. Und ich glaube, wenn du diese Gruppe aber bestehst als Südafrika, dann hast du wirklich Chancen und Möglichkeiten, über ein, zwei Runden dann weiterzukommen. Und das wäre natürlich eine coole Sache, wenn sie es schaffen würden. Ich würde denen auf jeden Fall, wir glaube ich, ja, werden natürlich irgendwo ein bisschen ja, die Daumen drücken, letztendlich in unserem Format. Ich glaube, wenn man da wirklich ganz neutral da drauf schaut, da kann da so viel passieren, da kommt es wirklich auf Kleinigkeiten drauf an. Wer ist bereit, ins Risiko zu gehen? Wer will erstmal stabil stehen und noch kein Risiko eingehen? Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, weil gerade Südafrika, auch wenn du so die Ergebnisse siehst, ne, die haben gegen Panama einmal verloren, einmal unentschieden gespielt, aber haben natürlich aber auch in der WM-Qualifikation schon gezeigt, dass sie mit Mannschaften wie Nigeria mithalten können oder auch gegen Ägypten. Also es ist sehr, sehr spannend tatsächlich, was die uns anbieten werden. Ich bin da mega gespannt, weil ja, wenn sie es wirklich so offensiv spielen, wie sie es zum Teil machen, dann kann es schon gefährlich werden. Da kann ich mir schon vorstellen, dass da Mexiko drauf lauert, letztendlich auf offensive Umschaltmomente, genauso wie Tschechien und Südkorea. Da wird einfach die Balance wichtig sein, dass die Südafrikaner das einfach gut hinbekommen. Ja, wie gesagt, das ist immer sehr, sehr wild. Kann gut gehen. Ja, diesen mutigen Ansatz kann aber auch schief gehen. Ich bin da einfach sehr, sehr gespannt und ich drücke denen da schon ein bisschen die Daumen, weil ich finde Südafrika einfach ein cooles Land, hat einen coolen Vibe und würde mich sehr freuen, wenn sie es ja irgendwo schaffen würden, da ins 16-0-Finale oder vielleicht auch sogar ins 80-Finale zu kommen. Ja.
Und zum Abschluss habe ich ja immer angekündigt, dass ich dir dann noch so eine kleine Geschichte immer rund um das Team auch erzähle, vielleicht zu einem speziellen Spieler. Und ja, da muss man bei Südafrika vielleicht einfach den Spieler rauspicken, der die Mannschaft anführt, der das zumindest in Afrika auf jeden Fall das Gesicht der Mannschaft ist, Ronwen Williams, ein Keeper, der ja echt ein Spätzünder ist. Er kommt aus der Jugend von Supersport, eine der besten Akademien in Südafrika, die sehr viele Spieler rausgebracht haben. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch gewickelt bin, dann ist es auch Ime Okon, der auch aus dieser Akademie stammt, bevor er zu Hannover gekommen ist. Und er ist tatsächlich erst 2022 schon mit über 30 zu den Sundowns gewechselt. Klar, in Südafrika kannte ihn schon jeder. Aber ja, diesen Aufstieg, den er dann noch hingelegt hat in diesem hohen Alter, zu sagen, 2024 führte das Team ins Halbfinale des Afrika Cups und schafft es eben nicht nur, Torhüter des Jahres in Afrika zu werden, sondern auch als erster Torhüter, der noch auf dem afrikanischen Kontinent spielt, für die Lev Yashin-Trophäe beim Ballon d'Or nominiert zu werden, also zu den 10 besten Keepern weltweit in einer Liste mit Donnarumma, was weiß ich. Da hat er sich eingereiht und diesen historischen Erfolg, ja, der hat schon eine Strahlweite gehabt, weil was dem südafrikanischen Fußball vielleicht auch im Vergleich zu Rugby gefehlt hat, so ein Stück weit waren Gesichter. Und er ist eins dieser Gesichter jetzt. Es wird seine erste WM sein und mit 34 wahrscheinlich auch schon seine letzte. Aber sie werden ihn auf jeden Fall wirklich am Peak brauchen. Sie werden die beste Performance von ihm brauchen, dass er die Version ist, die er schon beim Afrika Cup 2024 war, wo er nicht nur Elfmetertöter war, sondern wo er mit seinen überragenden Bällen hinten raus auch mal ja, aus dem Druck rausgekommen ist. Weil wenn Südafrika da unter Druck war, dann konnten sie mal Ronwyn Williams anspielen und der hat dann den Konter eben über einen perfekt getimten langen Ball auf die schnellen Außen eingeleitet. Und das ist was ich mir von ihm wünsche, was ich ihm auch persönlich gönne, weil wenn du von ihm Interviews hörst, kommt er immer mega sympathisch und komplett geerdet rüber. Und das hoffe ich einfach für ihn, dass er eine coole WM haben kann, dass er coole Erinnerungen sammeln kann. Und diese Karriere, die so spät erst Fahrt aufgenommen hat, nochmal so richtig zu krönen.
Also ich finde auch, es ist natürlich eine gewisse Persönlichkeit. Er ist nicht umsonst auch der Captain dieser Mannschaft, ne? Sowohl im Verein, aber auch in der Nationalmannschaft. Und auch wichtig, was du gerade gesagt hast, ich finde ihn auch im Fuß spielerisch tatsächlich sehr, sehr gut. Also der hat gegen Kamerun hat er wirklich auch Spiele oder den Ball eröffnet gehabt und dementsprechend kam aus Südafrika dann in ihren Stärken dann halt rein, schnell vertikal über Halbräume, über Zentrum dann zu spielen. Also auch da ist er nicht nur auf der Linie ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der die Bälle hält, sondern auch jemand, der in der Spieleröffnung sehr, sehr gut ist. Und das ist natürlich immer ein Vorteil im heutigen modernen Fußball, wenn du einen Torwart hast, der Situationen sehr, sehr gut erkennt, der auch vielleicht etwas mutiger agiert und letztendlich, wie du es sagst, so spät daran zu kommen. Ich habe das letztens auch vor kurzem gelesen gehabt, dass er da unter den Top-Torhütern dabei war. Den hatte ich jetzt gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, bevor ich mich intensiv mit Südafrika beschäftigt habe. Und habe das natürlich gesehen und ja, einfach klasse und freut mich für ihn und generell, wenn es einfach diese Geschichten gibt. Und ich bin auch da gespannt, wie seine Performance sein wird, wirklich auf höchstem Niveau, auf höchstem Level letztendlich. Und du hast auch richtig gesagt, wir werden ihn auch brauchen, um ja erfolgreich zu sein, um auch da in die nächsten Runden zu kommen. Von daher sind da auch für ihn persönlich die Daumen gedrückt, dass er da einfach eine gute Weltmeisterschaft spielt.
Ich glaube, ich kann mich sogar an eine Szene aus dem Spiel gegen Dortmund erinnern, wo er zu mutig war und hinten raus, glaube ich, einen Ball irgendeinem Dortmunder Stürmer direkt in die Füße gespielt hat. Und da ist es dann einmal kurz schief gegangen. Aber er wird trotzdem sein Spiel nicht mehr ändern und ist ja auch gut so, wie wir eben gerade schon angesagt haben. Zum Abschluss, gibt es noch von deiner Seite aus was zu Team Südafrika zu sagen, was die Hörer noch unbedingt mitbekommen sollten, bevor sie dann ins erste WM-Spiel, ins Auftaktspiel reingehen?
Also ich denke, wurde schon einiges gesagt. Ich bin einfach da sehr, sehr gespannt, wie sie auftreten werden. Das ist noch nicht für mich so ganz klar und ersichtlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie auch für Überraschungen einfach sorgen können. Wie gesagt, auf dem Papier denkt man vielleicht jetzt nicht, dass Südafrika so gut ist, aber wenn man sich wirklich damit beschäftigt, dann ist das schon eine Mannschaft mit Potenzial und letztendlich freue ich mich sehr auf das Auftaktspiel. Da wird natürlich auch die ganze Welt drauf schauen, das Auftaktspiel ist egal, wer spielt, jeder schaut drauf und das ist auch jetzt wieder Südafrika gegen Mexiko ist, nur diesmal in Mexiko, nicht in Südafrika, ist auch wieder eine Story, die nur der Fußball so schreibt. Und ja, man wird sehr, sehr gespannt sein, wie sie performen werden. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie in den nächsten Jahren ja da anknüpfen können. Die haben da, glaube ich, jetzt eine gute Generation am Wachsen. Wenn es nicht klappen sollte dieses Jahr oder bei der WM, dass sie da weiterkommen, dann werden sie es aber, glaube ich, irgendwann schaffen, weil da kommt was Gutes zusammen. Und ja, wäre aber natürlich jetzt schön, wenn es jetzt klappt. Und da werden wir einfach, denke ich, alle gespannt sein, was sie uns anbieten werden. Ich glaube und ich hoffe einfach auf einen sehr mutigen Fußball, wie sie es schon gezeigt haben. Und dass es einfach für Unterhaltung sorgt. Dafür guckt man ja auch die Weltmeisterschaft, um Tore dann zu sehen. Und ich glaube, gerade in dieser Gruppe, das kann wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr wild werden. Und ich glaube, das können wir auch von Südafrika sehen, auch im positiven Sinne meine ich wild, einfach wild nach vorne. Das ist positiv gemeint, nicht negativ. Und ja, wird cool sein, glaube ich, die zu sehen. Definitiv bin ich sehr gespannt drauf.
Ich lasse mich mal zum Abschluss noch zu einem viel zu konkreten Hot-Take hinreißen und sage, das erste WM-Tor wird ein direkter Freistoß von Teboho Mokoena sein, weil da ist er auch ein absoluter Künstler, was er beim Afrika Cup 2024 schon bewiesen hat. Also ich sage, erstes WM-Tor, Teboho Mokoena für Südafrika, direkter Freistoß. Und damit entlassen wir euch mal wieder aus dieser WM-Folge. 8 Teams noch to go. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich freue mich schon drauf, wenn wir über die weiteren Teilnehmer sprechen. Da ist ja noch einiges zu besprechen. Und dann hören wir uns bald wieder. Danke dir, Jonathan.
Danke dir. Hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.